Hallo und herzlich willkommen zu Pile of Fame Nummer 14 mit einem erschreckten Rainer Siegel anscheinend. Hallo, guten Tag.
Time flies, ja, hallo.
Und mir, Markus Richter, wir besprechen zusammen Videospiele, die auf unserem Stapel ungespielter Spiele liegen und sagen euch dann, ob ihr, wenn sie bei euch auf dem Stapel liegen, sie rauskramen und spielen oder rauskramen und wegwerfen könnt. Und heute, ganz neues Konzept, widmen wir uns beim Überthema nicht einem inhaltlichen Thema, könnte man sagen, sondern einem Entwickler, nämlich Devolver.
Ach, schon ganz falsch, Richter. Ist kein Entwickler, ist ein Publisher.
Ach. Oh Gott. Das Forum wird überquellen. Es tut mir leid.
Ich bin ja ein Regulativ.
Es ist früh am Morgen. Ich hatte noch keinen Kaffee. Das sollte man einfach nicht machen. Der Publisher Devolver.
Genau so ist es. Wir haben in unseren Labors und in unseren Sitzungen auf riesigen Whiteboards neue Konzepte entwickelt. Und diesmal eben geht es um einen Publisher. Es ist ja ein Paradoxon in sich eigentlich, Markus, ein Indie-Publisher. Ne? Wenn man ein bisschen die Wortherkunft sich überlegt,
ne? Das ist ja auch Quatsch.
Independent-Spiel ist eines ohne Publisher. Was macht ein Indie-Publisher? Ein Indie-Publisher nimmt einen ganzen Haufen Geld ein und redet mit der Presse, würde ich sagen. Kann man das so sagen bei Devolver?
Ja, und macht sich sozusagen, also das Ding ist, wir sind ja alle Teil des Kapitalismus. Devolver ist ja zum Beispiel dadurch auch so ein, also in der Szene, sage ich mal, immer bekannt gewesen für seine E3-Pressekonferenzen, wo sie sich auf sehr gute, also sowohl inhaltlich als auch vom Produktionslevel her gute Art und Weise über das ganze System Spielemarkt lustig machen, aber natürlich genau Teil des Marktes damit auch sind. Also ne, sie sind der Punk-Teil, der sich dafür feiern lässt und bezahlen lässt, dass er der Punk-Teil ist. Aber anyways, sie sind, wir hatten gerade schon im Vorfeld die Diskussion, groß geworden. Was heißt das eigentlich? Ich sage, groß geworden heißt reich geworden. Und da würde ich sagen, Fallout Guy ist das bekannteste Devolver-Spiel. Was sagst du?
Ja, ich hätte trotzdem immer noch Hotline Miami gesagt. Mit Hotline Miami ist irgendwie quasi Devolver mehr oder weniger ins Bewusstsein gerückt, zumindest von so Auskennern wie uns. Und sie sind die sympathischen Rockstars, kann man sagen. Es gab ja vor, glaube ich, 2 Jahren sogar anlässlich ihres 10. Geburtstags, die gibt's schon lang, wirklich, hat mich auch überrascht, gab's ein Buch von dem wunderbaren französischen Games-Verlag Third Editions. Schaut das an, das ist wirklich ein toller Verlag mit super Büchern zu allen möglichen Sachen. Die haben über Devolver Digital, über das ganze Unternehmen quasi ein Buch gemacht mit Interviews, mit den einzelnen Spielen etc. Das ist ein interessantes Ding. Wir reden aber heute nicht über die großen Hits,
sondern über die B-Sides.
Genau, nämlich die wenigen Spiele, die wir noch nicht in- und auswendig gespielt und gehört haben. Nämlich gehört ist auch deswegen wichtig, Markus, weil würdest du auch sagen, ich finde ja eines der Hauptmerkmale von Devolver ist ja, dass in ihren Spielen sehr oft sehr gute Musik eine wichtige Rolle spielt.
Ich bin da bei meinem Titel nicht ganz sicher, ob das tatsächlich so ist oder ob ich mich habe entsprechend primen lassen. Weil, ich will kurz, vielleicht fange ich mit meinem Titel heute an. Was hältst du davon? Weil ich habe neulich, ich mache das ja auch als in einem großen deutschen Radiosender, über Spiele sprechen, und da habe ich aktuell Essays on Empathy getestet. Das ist von Deconstruct Team, das ist ein dreiköpfiges Team aus Spanien, Valencia sitzen die. Und die haben so eine Sammlung veröffentlicht von, ich weiß nicht, ob man das Prototypen, Spieleskizzen, was auch immer nennen kann. Also 10 Dinger, die irgendwie im Laufe der letzten Jahre gemacht haben. Und zu jedem dieser kleinen Skizzen, das ist übrigens sehr empfehlenswert, aber nicht Teil der heutigen Sendung, zu jedem dieser Skizzen gibt es auch ein Video-Interview. Also nicht Interview, sondern wo die zusammensitzen und darüber reden. Naja, meistens redet der eine Typ und die anderen dürfen auch was sagen. Aber anyways. Und in diesen Videos sitzt eine sehr stille Person in der Mitte dieser 3 Personen, und dann habe ich so, warum sagt ihr nichts und so, und das ist die Sounddesignerin oder der Sounddesigner, das weiß ich gar nicht so genau, Fingerspit. Und wenn man sozusagen über die Construct Team liest, dann wird dieser Soundtrack auch immer sozusagen angepriesen, wird immer gesagt, sehr ambientig und so weiter und so fort, und ich finde das auch, aber ich weiß nicht sozusagen, ob mich diese Informationen und diese Videos-Interviews vielleicht ein bisschen geprimed haben, aber ja, bei The Red Strings Club, was der Titel heute ist, gibt es auch einen sehr, sehr, sehr schönen Soundtrack. Aber der Reihe nach, The Red Strings Club, ist ein Point-and-Click-Adventure, Point-and-Click-Dialog-Game, würde ich fast sagen.
Geht schon los, die Hipsterei, ne, in der Genre-Definition.
Es ist ja, also ich meine, also sowohl der Publisher als auch der Entwickler sind ja beide sozusagen in diesem künstlerisch-feuilletonistischen Hipster-Punk-Bereich angesiedelt. Und ja, also da kann man das Spiel kann man auf jeden Fall sehr, sehr lange spielen. Aber vielleicht erkläre ich kurz, worum es geht. Es ist Pixel-Grafik. Es spielt in einer Bar, dem Red Strings Club halt. Und man spielt eigentlich nicht eine Person. Also meistens ist es aus der Perspektive von dem Bartender erzählt, der eine Besonderheit hat. Er kann Cocktails mixen, die in den Leuten Emotionen auslösen. Und dann entspinnt sich darum eine Geschichte von einem Konzern, der eine Brain-Software ausspielen will an die Welt und die besonders, also Science-Fiction-Szenario, die Leute haben so Implants, sind also so halbe Cyborgs, aber diese Software hat die Besonderheit, sie könnte auch an Leute, die keine digitalen Geräte in sich tragen, ausgespielt werden durch einen ganz krassen Hack, will ich gar nicht spoilern. Anyways, und dann ist halt die Frage dann, und der Barkeeper und sein engster Freund und dann so eine Gang von Terroristen/Aktivisten, die Bezeichnung hängt im Auge des Betrachters, die arbeiten daran, das aufzuhalten. Punkt. Und das Spiel ist eine Mischung aus sich durch Dialoge klicken und was für Deconstruct Team ganz typisch ist, Minigames. Also diese Cocktails, die der Bartender mixt, die bestehen aus 4, dann 6 Zutaten und das Spiel ist so, man sieht ein Kreis und dann sieht man, diese Emotion ist auch irgendwo als Label dargestellt und die mit den Inhalten kann man die Position und die Rotation des Kreises verändern und das muss man sozusagen so zusammen fritzeln und dann, wenn man das geschafft hat, ist sozusagen der Cocktail gelungen. Und so eine Sachen gibt's ein paar Mal. Man muss so eine Art Töpferei machen.
War ein total seltsames Minispiel.
Aber die Constructive, die Minispiele sind alle seltsam. Die sind alle so, dass man die spielt und denkt so, das ist eine lustige Idee. Und dann, und das ist meine erste, ich will nicht sagen Kritik, aber was ich finde, was für die Constructive Spiele ganz typisch ist, passiert hier auch. Die sind alle, also die dauern alle ein bisschen länger, als gut für sie ist eigentlich.
Aber das Spiel ist an und für sich ja relativ kompakt, würde ich sagen. Also ich habe es damals durchgespielt sogar. Ja. Ich habe ein Spiel durchgespielt, das sich da hier vorstellt. Und ich kann mich erinnern, das war so, ich glaube, über 3-4 Stunden ist es nicht gegangen, oder? Oder doch?
Naja, das ist, ich überlege gerade zu sagen. Ich habe es jetzt über mehrere Etappen gespielt, aber 3, 4, 5 Stunden, das kann auf jeden Fall hinkommen. Ja. Aber trotzdem, ne, das heißt, also trotzdem sind manche Spielmechaniken so, und das ist, also man kann das an diesem Töpferei-Ding erklären, das Töpferei ist ein Synonym für, man macht so eine Implantate, die man dann in Leute reinsteckt.
Das Unpassende wird passend gemacht.
Und das, du musst aus so einem Knopf, aus so einem Klotz, und das ist wirklich auch eine Töpferscheibe, du musst mit einem Button meschen, damit die sich dreht und dann so Spreißel, Meißel, figurative Stifte da ranhalten, damit das irgendwie so abschält sich. Und es ist eine witzige Idee und dann musst du das aber, wenn du den offensichtlichen Weg, den das Spiel dir vorgibt, dann musst du das, glaube ich, 8-mal machen oder so. Und das ist dann schon, also ja, wir haben es begriffen und
ja, das ist schon ein bisschen Hipstertum, oder? Hier spiel diesen düsteren, dystopischen Cyberpunk-Thriller erstmal eine Runde töpfern.
Ja. Und mit dem Cocktail-Ding ist das halt auch so. Das ist eine total nette Idee. Und es ist aber ein bisschen zu lang. Aber andererseits immer, es ist halt nur ein bisschen zu lang. Und man macht es trotzdem noch. Also es gab tatsächlich eine Stelle, wo ich schmeiß das jetzt hin, habe ich keinen Bock mehr. Aber das lag daran, dass das Spiel an der einen Stelle eine Mechanik nicht gut genug erklärt und ich dann gar nicht wusste, was ich machen sollte. Genau. Und dann bin ich so hin und her gerissen und ich glaube, ich erliege bei diesem Spiel wirklich so einem Vorwissen-Ding, weil ich mache im Radio einmal zwischen den Jahren ist immer ein Termin, wo ich einen Rezensionsslot habe und da kommt ja selten was raus und dann mache ich immer das vergessene Spiel. Also sozusagen ein Spiel aus dem letzten Jahr, was wir nicht hatten und was ich dann nachhole. Und da war 2018 Red Strings auch in der Red Strings Club auch in der engeren Auswahl, ist es dann aber nicht geworden. Und das hat ja mega gute Kritiken. Und dann habe ich das da schon in der Hand gehabt und dachte, jetzt will ich es aber endlich mal, ne? Es ist auf NPC, ah ja, stimmt, da war ja was, ich will es jetzt endlich mal spielen. Und habe es jetzt gespielt und bin so, das ist eine geile Geschichte. die da, also über Menschlichkeit, man kann seine eigenen Sachen hinterfragen, weil das ist tatsächlich mal ein Spiel, was Dialogoptionen hat, die Auswirkungen haben, wo man nicht das Gefühl hat, man hat was falsch gemacht, sondern wo man das Gefühl hat, okay, die Geschichte könnte hier tatsächlich anders laufen. Und es hat mich aber nicht so total vom Hocker gerissen. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich immer auch Reaktanz habe, wenn Dinge eh schon geil gefunden werden. Wie war es denn bei dir?
Ja, es ist schwer zu sagen, du hast schon recht, wenn man einen Spiel herangeht, das mit viel Vorschusslorbeeren kommt, dann ist natürlich die Erwartungshaltung eine völlig andere. Das stimmt. Red Strings Club hat mir deshalb gut gefallen, damals und auch jetzt wieder, ich habe mir es wieder ein bisschen ins Gedächtnis gerufen durch nochmal anspielen, weil es etwas macht, was Adventures gar nicht so häufig machen, zumindest klassische Point-and-Click-Adventures nicht, nämlich es gibt eigentlich keine Puzzles, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt die Minispiele, aber in den Gesprächen, da geht es nicht darum, die richtige Antwort zu finden oder irgendeinen Gegenstand mit einem anderen richtig zu kombinieren, sondern es geht eben, wie du gesagt hast, eher darum, seinen eigenen Standpunkt sich zu überlegen und den dann eben im Spiel auszuwählen. Das heißt, was jetzt dieses Gehirnwäscheprogramm möglicherweise oder eben Therapieprogramm für den ganzen Planeten, wie sich das auswirkt, weiß man ja im Spiel eigentlich nicht. Und man kann sich's mehr oder weniger überlegen, wie wäre es denn, wenn man tatsächlich alle Emotionen in allen Menschen auf der ganzen Welt so weltgesellschaftsmäßig kontrollieren könnte. Wäre das gut, wäre das schlecht? Die Antworten darauf gibt das Spiel nicht. Und was ich auch noch interessant dran gefunden habe, es ist ein philosophisches Spiel, wie ja eigentlich die richtigen Cyberpunk-Themen ja alle philosophisch grundsätzlich sind, also psychologisch und philosophisch gleichzeitig. Vergisst man ja oft vor lauter Schießen, ne? Aber was mir wirklich auch noch besonders gut daran gefallen hat, ist, dass das Spiel eben ein paar so interessante neue Adventure-Mechaniken, würde ich fast sagen, einführt. Nämlich, es geht in einem Teil des Spiels am Schluss dann eigentlich um Social Engineering. Das habe ich recht interessant gefunden. Denn du bist ja dann irgendwann dieser Hacker und der telefoniert ja da das Telefonbuch durch und versucht durch geschicktes Manipulieren im Gespräch eben nur die richtigen Infos rauszubekommen. Das habe ich wirklich sehr cool gefunden. Das hatte ich vorher auch noch nie irgendwo so gesehen eigentlich. Wie du schon sagst, das Spiel hat wirklich einen ganzen Haufen Ideen. Essays on Empathy hat meiner Ansicht nach ja auch ein paar der Prototypen für Red Strings Club kommen ja in Essays on Empathy nochmal vor. Ich finde, man merkt es dem Spiel, finde ich, nicht an, dass es eben ein Haufen Game Jam Ideen sind, die zu einem Spiel zusammen gefrankensteint wurden. Das merkt man dem Spiel nicht an. Es ist natürlich trotzdem so. Ich finde das sympathisch, weil es eben nicht so mega straightes eines Ding ist, sondern mehrere Sachen. Aber Die Hauptrolle spielt die Story. Die Story ist cool, der Rest kommt an den Hype nicht heran, im Rückblick gesagt. Muss ich schon sagen. Ja. Aber Hype, was heißt Hype? Ich meine, Cyberpunk 2077 hat einen Hype gehabt, Red Strings Club war halt unter Connoisseuren angesehen.
Das ist total schwierig, ne? Weil, also das ist, vielleicht wird das heute auch so eine metaphysische Folge, weil das Problem ist ja, das wird auch gerade bei Biomythen verhandelt, muss ein Spiel immer großartig sein? Muss ein Spiel immer in allen Belangen großartig sein? Oder ist es halt okay, wenn es einfach okay ist? Und das muss man halt sagen. Das ist eine total solide erzählte Geschichte und das ist vor allen Dingen eine Visual Novel, die aber sozusagen genug Spielmomente mitbringt, um bei der Stange zu halten, wenn man mit dem Format nicht klarkommt. So könnte man es vielleicht auch sehen. Und die Gedanken, die sich da machen, die sind schon sozusagen arg verkopft, aber nicht so verhipstert, also nicht so prätentiös irgendwie, sondern das ist schon eine in sich stimmige Geschichte, die dann trotzdem diese Themen anspricht.
Mit sehr, sehr sympathischen Figuren, muss man dazu sagen.
Mit sehr sympathischen Figuren, ja, das stimmt.
Und es traut sich auch etwas, was viele große und kleine Spiele sich nicht trauen, nämlich, ich glaube, da spoilert man nicht zu viel, ganz am Anfang sieht man schon einen der Hauptcharaktere, der gerade von einem Hochhaus runterfällt. Stimmt's?
Zum Flashback.
Wie heißt das? Genau, ein Flashback. Das heißt, der älteste Gag der Filmgeschichte. Man sieht schon am Anfang, wie es endet in gewisser Weise. Und you're probably wondering how I got into this situation.
Ja, genau.
Here's what happened. Das finde ich ganz cool. Es hat ein paar filmische, interessante, originelle Momente, ganz weit weg von dem ollen David Cage. Ah, wir machen jetzt ein Spiel, das aussieht wie ein Film. Nein, es macht ganz viele Sachen auf interessante Art und Weise richtig. Es ist eine B-Side, ich sag's schon. Es ist nicht einer der großen Devolver-Hits, sondern es ist was für Feinschmecker, würde ich sagen.
Und ich muss noch kleines Add-on. Ich habe es auf der Switch gespielt. Und das geht. Das ist so, ich habe das Gefühl, ich habe neulich von Devolver in der Hand gehabt, wie heißt das Dungeon? Nee, von Goblins Studio. Das sind gar nicht dieselben, ne? Anyways, Legend of Keepers habe ich in der Hand gehabt. Und das ist auch so ein Mausspiel auf der Switch. Und das ist halt leider, muss man, das ist bei Red Strings Club auch so, man steuert einen Mauszeiger mit seinem Joystick. Es ist okay, weil man nicht viel machen muss und die UI sehr sparsam ist und deswegen geht's. Und man kann auch tatsächlich den Touchscreen benutzen, was bei manchen Sachen dann ganz, ganz nice ist. Zum Beispiel am Ende, wo man halt telefoniert. Aber das ginge besser. Aber es ist kein Gamebreaker. Anyways, das ist ein sehr, sehr ruhiges Spiel, wo also auch Dinge passieren, aber sozusagen alles in einer ambientigen Erzählweise, kann man mal sagen. Deins ist ja ganz anders.
Allerdings, es ist auch ein europäisches Spiel, es stammt auch von Devolver, aber es kommt aus dem relativen Norden, es stammt aus Polen. Ich rede jetzt ein bisschen über Ronin, nicht den Film mit De Niro, sondern das Videospiel von 2015. Interessant auch, dass ja Videospiele einfach so die Titel von großen Filmen und Comics nehmen können und sagen, ah, das Spiel hat mit gar nichts was zu tun, hat auch mit gar nichts was zu tun tatsächlich. Aber es hat schon mit einem Film was zu tun, mit einer Filmvorlage, nämlich, ich glaube, das kann man sagen, ohne zu spoilern, mit Kill Bill eigentlich. Schon die Hauptfigur ist ein Mädchen, sieht man nicht wirklich, eine der wenigen weiblichen Spielfiguren, denen man es eigentlich nicht ansieht, abgesehen von Metroid natürlich. In Ronin spiele ich eine Ninja-Kriegerin mit Motorradhelm, die mit Schwert und Grimm im Gemüt einen Rachefeldzug gegen ihre frühere Familie, kann man sagen, Mafia-Familie anführt. Und zwar wird das gezeigt aus einer 2D-Ansicht, sprich von der Seite. Und das Coole dran, der Elevator-Pitch ist quasi, das ist ein blutiges Kampfgemetzel, aber rundenbasiert. Die ersten laufen jetzt weg. Nein, es funktioniert wirklich hervorragend eigentlich. Es ist eine Idee, die man ganz, ganz selten sieht. Warum das nicht so ist, erkläre ich vielleicht ein bisschen später. Warum man es so selten sieht, meine ich. Es funktioniert so, die meiste Zeit, wenn ich nicht entdeckt worden bin von den Gegnern, steuere ich meinen Charakter einfach mit WASD. Quasi ganz normal wie in einer normalen Plattformer. So, sobald mich ein Gegner, und davon gibt es so einige Sicherheitswachen und Cyber-Samurais etc., sobald ich ins Blickfeld einer der Wachen komme, dann wird die Zeit angehalten und ich kann mich quasi nur mehr rundenmäßig bewegen. Aber das ist in dem Spiel nicht so strikt, von wegen, ja, ich habe jetzt noch 5 Actionpunkte etc., sondern es geht relativ flüssig. Ich bewege mich dann hauptsächlich durch weite akrobatische Sprünge vorwärts. Und der Cursor zeigt mir ganz gut an, ich kann einen Sprung einer gewissen Länge in einem Zug ausführen, dann kommen die Gegner dran und schießen, oder ich kann einen längeren Sprung machen, dann sehe ich an dem Pfeil, dass ich mitten in der Luft hängen bleibe, dann schießen die Gegner und dann lande ich, wo ich landen wollte. Habe ich das jetzt so erklärt, dass sich keiner mehr auskennt? Du hast ja auch ein bisschen gespielt, kennst du dich aus?
Ich glaube, das ist ganz gut erklärt, aber hab's ja auch gesehen.
Ja, es ist schwierig zu erklären.
Nee, ja, eigentlich ja nicht, ne, weil das ist schon ganz witzig, weil und das Spiel versteckt dieses Rundenbasiert auch so ein bisschen, ne? Also wenn man das flüssig spielt, also nicht selber anhält, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie in Zeitlupe, was natürlich diese Action-Komponente nochmal viel, viel stärker macht. Und vielleicht, also mit dem Sprung kann man noch so erklären, ich habe es auf dem Gamepad gespielt und dann steuerst du mit links die Figur und mit rechts sozusagen löst du die Sprungmechanik aus und die ist so, dass du so eine ballistische Kurve siehst, die sich über den Bildschirm spannt und dann zeigt, wo du landen würdest und dann kannst du während eines Sprungs das nochmal auslösen und dann so einen Hakenseil irgendwo ranschießen und dich dann dahin ziehen.
Genau, also Sprunghaken, wie sagt man nochmal, Grappling Hook auf Englisch, das ist ja etwas, was ich in jedem Spiel absolut liebe und zwar seit Bionic Commando auf dem C64.
Ja, Gott, bist du alt.
Ich bin alt. Das war wirklich ein tolles Spiel. Es ist, der Grappling Hook funktioniert in Ronin nicht ganz so gut, weil der hat eines der Elemente, warum das mit dem rundenbasierten Action nur so halb funktioniert, weil wenn man den Grappling Hook auslöst, dann wird natürlich der Sprung unterbrochen und man schwingt so ein bisschen nach. Das heißt, das ist so eine seltsame Zeit im Limbo zwischen den Zügen. Man weiß jetzt nicht genau, okay, wo lande ich jetzt eigentlich? Obwohl die ganze Welt eingefroren ist, wenn ich den Grappling Hook auslöse, dann schwinge ich ein bisschen nach, physikalisch korrekt. Und das bedeutet, dass die Kämpfe gegen meistens mehrere Gegner einerseits wirklich wahnsinnig schwer, muss man sagen. Das heißt, vor allem in den späteren Levels, da hat man es mit 6, 7 wirklich schwer bewaffneten Wachen zu tun. Man sieht, wo die hinschießen werden. Das sind so rote Laserstrahlen oder, wenn sie eine Maschinenpistole haben, weiße Laserstrahlen. Und ich weiß eigentlich recht genau, wenn ich am Ende meines Zugs irgendwo in einer so einer Schusslinie lande, dann war's das. Ich kann genau einen Schuss einstecken, recht realistisch, dann geht's zurück zum Checkpoint. Das heißt, ich muss eigentlich die meisten Kämpfe, also ich bin ein Genie, ich bin kein Genie, habe ich festgestellt. Außer man ist ein Genie, dann kann man es vielleicht auf einmal durchspielen, aber man muss die Kämpfe sehr oft neu starten. Es ist ein bisschen wie in Hotline Miami eben, dass das Versagen ein Teil des Spaßes ist.
Es erinnert mich ein bisschen an Superhot, eher als an Hotline Miami.
Ja, genau. Es ist ein räumliches Action-Puzzle, kann man sagen, in gewisser Weise. Das heißt, es geht jetzt nicht um die schnellste Reaktion, sondern es geht darum, okay, wie gehe ich's an? Springe ich durch dieses Fenster und schwinge ich mich mit meinem Grappling-Hook da hinein, töte den ersten und springe dann an die Wand? Oder gehe ich von der anderen Seite rein, versuche ich mich anzuschleichen, klettere ich an die Wand hoch? Das sind die theoretischen Möglichkeiten. In der Praxis ist es leider eher so, man kommt rein, man wird gesehen, ja, und dann werden alle getötet. Ja, das Spiel sagt einem sogar an einem Punkt, this is not a stealth game, just kill everybody, was ich wirklich sehr witzig fand.
Das sagt das aber kurz bevor das Achievement aufploppt, bitte keinen Alarm auslösen.
Genau so ist es. Das ist nämlich der große Punkt. Das ist ein Spiel, ich kann es gleich sagen, es ist mir sehr sympathisch, es hat wahnsinnig viel Style meiner Ansicht nach. Es macht viele Sachen auf originelle Art und Weise. Aber es hat ein grundlegendes Designproblem, das hätte mich jetzt nicht davon abgehalten, es gut zu finden. Vielleicht ist es für euch anders, darum sage ich es gleich. Absolute Offenheit. Ne? Es ist so, in dem Spiel gibt es einen Fertigkeits- und Skilltree. In dem kann man neue Fähigkeiten freischalten. Na klar, deswegen ist es ja ein Fertigkeiten-Tree. Zum Beispiel so Sachen wie ein Täuschungshologramm aufstellen oder mit einem Wurfstern werfen. Nur, man bekommt ausschließlich dann einen Fertigkeitenpunkt nach Abschluss eines Levels, wenn man alle drei, auch die Side-Objectives, nämlich wenn man alle drei Objectives abgeschlossen hat.
In einem Run eigentlich oder kann man das nacheinander machen?
Nein, ich glaube, es geht darum, dass man es tatsächlich in einem Run macht, sonst wäre es ja auch, du weißt es ja auch, ich werde es gleich sagen, warum der Einwand ist hinfällig, Richter, weil es geht ja darum, zum Beispiel keinen Alarm auszulösen und alle zu töten und keine Zivilisten zu töten, zum Beispiel. Das sind so die Standard drei Objectives und es ist wirklich verdammt, verdammt, verdammt schwer, keinen Alarm auszulösen, weil jeder von diesen Säcken hat ein Walkie-Talkie und man sieht dann so, wenn man gesehen wurde und es stehen da fünf so Anzugträger plötzlich konsterniert da und sagen, da ist die Braut mit dem großen Schwert, vielleicht sollten wir Verstärkung holen und fünf fangen an zu schießen und der sechste ganz hinten im Raum, dieser Sack, fängt an zu telefonieren und dann sieht man so einen kleinen Countdown, in sechs Runden geht der Alarm los und du hast jetzt sechs Runden Zeit, um irgendjemand umzubringen, den Schüssen auszuweichen und diesen Typen zumindest durch einen Sprung zu Boden zu werfen und am besten gleich zu killen, weil sonst ist der Alarm ausgelöst. So, sobald man das geschafft hat, fängt der Typ am anderen Ende vom Raum genauso an, das zu machen. Das heißt, in vielen dieser Kämpfe ist es dann so, dass man eigentlich wie ein Verrückter herumspringt, keinen richtig töten kann, sondern einfach immer nur damit, das ist so wie so Whack-a-Mole. Also der Maulwurf, der immer rauskommt und man hat, du rufst nicht an, nein, du rufst auch nicht an, du machst das jetzt nicht an. Und das ist wirklich ein bisschen mühsam, ich muss es zugeben, deshalb habe ich mich einfach dann drauf, ich habe mich dann drauf beschränkt, einfach alle zu töten. Scheiß auf Stealth, es ist der Alarm ausgelöst worden, was soll's, am Schluss brause ich mit dem Motorrad davon. Ja, also es ist eine interessante Erfahrung, das Spiel zu spielen. Ich habe es auch wirklich lang gespielt diesmal eigentlich, weil es eben großen Spaß gemacht hat, aber es ist schon zu Recht eine Devolver B-Side, weil es ist eben... Es ist ein kleiner, abgefuckter, gemeiner, blutiger Spaß.
Ich habe es tatsächlich sehr schnell aufgegeben, weil ich überlege gerade, ob es vielleicht eine Gamepad-Steuerung gab, weil für mein Gefühl war es so, du machst ja diesen Sprung und dann machst du den Grappling-Hook. Und den musst du aber, also den zielst du. Und den musst du aber nochmal auslösen. Und dieses Auslösen in der Bewegung ist so dermaßen schwammig, dass die Präzision, die für meine Interpretation das Spiel von mir abfordert, sehr schwer zu erreichen ist. Und das ist ein Punkt, da bin ich als Markus immer sehr schnell frustriert, wenn sozusagen ein Spiel Präzision verlangt, aber selber keine perfekte Steuerung hat.
Das ist wirklich ein super Kritikpunkt an Ronin, hätte ich selber nicht besser sagen können. Das stimmt, weil man sieht zwar zum Beispiel auch, wenn man es mit Maus und Tastatur spielt, man sieht die Sprung-Arcs, also die Bögen, die man springt. Aber es kann durchaus passieren, ja, man springt dann doch nicht so weit, weil man schmeißt einen Gegner um oder es ist doch eine Kante im Weg. Das heißt, es ist wirklich mir oft schon passiert, dass ich gedacht habe, so, haha, Schurken, ihr erwischt mich nicht mit diesem Sprungmanöver, mache ich euch allen noch irgendwie Beine und dann, ja, dann war ich tot. Ja. Das ist so. Also das Spiel ist nicht wahnsinnig präzise, aber es spricht wahrscheinlich doch, das, was wirklich dafür spricht, ist, dass es mich meistens nicht gestört hat. Es ist ein Spiel, das man eine Stunde spielt, dann frustriert weglegt und dann eine Stunde später macht man es doch wieder, weil es ist schon ganz geil. Wie gesagt, ich finde die Hauptfigur ist wirklich interessant, weil, dass sie eine Frau ist, das kriegt man eigentlich nicht mit aufgrund von irgendwelchen optischen Merkmalen. Es ist ein bisschen so die Bride, die Uma Thurman aus Kill Bill eigentlich. Und es ist schon ein gutes Gefühl, da reinzuspringen und ja, 6-7 schwer bewaffnete Wachen so in ein paar Minuten einfach so elegant niederzuschnetzeln. Ich sag's, Gewaltspiele haben mich ruiniert.
Okay. Das heißt also, ich gehe davon aus, du würdest dieses Spiel auf den Pile of Fame legen.
Ja, es ist, mein Herz schlägt ein bisschen dafür. Ich muss es sagen, ich kann es jetzt wirklich nicht beurteilen. Es verhält sich zu den großen Hits von Devolver, Hotline Miami, Katana Zero etc. Es ist nicht so gut. Es ist nicht so groß auch. Es hat auch einen netten Soundtrack. Es gibt auch ein Level, der spielt in einer Disco, was man ja das ist eigentlich Blood on the Dance Floor. Es ist wirklich Devolver, Discos und Blut. Also da gibt's eine ganz, ganz, ganz zutiefst, ja, Nachdenken machende Verbindung. Devolver Digital haben offensichtlich große Traumata in Discos erlebt und leben das über ihre Spiele jetzt aus, ihre Rachegelüste. Aber es ist eben nicht ganz, es ist nicht ganz oben dabei bei den Devolver Hits, aber wer dem, was ich gesagt habe, gerade ein bisschen was abgewinnen kann, vor allem das mit den Schnetzeln und mit dem Links. Ja, es ist eine Empfehlung wert. Ich glaube, ich hätte es auf den Pile of Fame gelegt.
Aber, jetzt muss man sagen, ne? Also der Pile of Fame soll ja so ein bisschen sein, die Spiele im Pile of Shame, die wirklich geil sind. Und gerade die Sachen, die du gesagt hast, ne, es gibt nämlich auch einen Hotline Miami und da gibt's halt von zwei Teile und es gibt halt einen Katana Zero und es gibt dieses Spiel, wo man einen Typ ist, der auf Partys Leute aus dem Weg räumt, damit die leise ist. Wie heißt denn das?
Gott, ach, ey. Das ist aber nicht von Devolver, glaube ich.
Das ist nicht von Devolver.
Partykiller.
Partykiller, genau. Partykiller. So, oder es gibt dieses, das ist dann von der Grafik ähnlich, dieses, du spielst, glaube ich, so eine Art, es ist so, hat so ein
Gunpoint.
Noir. Ist das Gunpoint? So Noir-Style-Detektiv. Genau. Ja. Und es gibt einen Gunpoint sozusagen. Es gibt diese ganzen Sachen und deswegen muss man, also deswegen würde ich Ronan sozusagen da, also auf dem Pile of Shame oder auch einfach ganz weglegen, weil mir hat das Lust gemacht, endlich mal Gunpoint zu spielen.
Es sind zwei ganz verschiedene Spiele. Ich kenne beide. Gunpoint ist trotzdem eigentlich viel puzzellastiger und Katana Zero, sag ich. Ronin ist eigentlich wirklich so der Action-Onkel. Da gibt's jetzt nichts zu tüfteln, da gibt's jetzt keine Verbindungen zwischen Räumen herzustellen, keine Elektronik auszuschalten. This is not a stealth game, just kill everyone. Ja, mir gefällt sowas. Einfaches Gemüt.
Nee, ich meine sozusagen, es gibt, also wenn du 2D und so ein bisschen planen willst, dann ist halt Gunpoint, wenn du blutige Action, in so Ding gibt's halt Hotline Miami oder Partykiller so. Es gibt halt sehr viele Alternativen, die in dem, was sie tun, besser sind. Deswegen würde ich Ronan nicht auf den Pile of Fame legen. Das kann man im Pile of Shame sozusagen verschämt wieder sozusagen ein bisschen runterschieben und gucken, ob es nochmal irgendwann hochkommt. Aber Pile of Fame Material ist es nicht, meiner Meinung nach. Ist es einfach nicht.
Ja, we agree to disagree. Für mich ist es wirklich eines der Spiele, die ich, glaube ich, sogar irgendwann später nochmal installieren werde, weil ich dann vielleicht in der Pension irgendwann in ferner Zukunft, ja, damals.
Du hast doch auch
vielleicht spiele ich noch eine Runde Ronin.
Du hast doch auch nur Reaktanz, weil ich das jetzt so gesagt habe. Anyways, dahingegen, The Red Strings Club, das muss auf dem Pile of Fame, weil es ist so eine B-Side, weil es so ein bisschen nischig, so ein bisschen cranky ist, so ein bisschen weird, aber es macht eben die Sache, die es macht, sehr gut. Und das, was es macht, da gibt es also auch keinen offensichtlichen Ersatz, zumindest finde ich. Und es ist tatsächlich, also ich finde, aktuelle Adventures können sich da eine ganze Scheibe von abschneiden. Also sowohl was die kompakte Länge angeht, was dieses Lustmachen auf eine Dialogverzweigung zu nehmen, ohne dass du dich dann fühlst wie, okay, du hast es verpeilt, es gibt eine richtige Antwort. Von daher definitiv Red Strings have Pile of Fame.
Ja, ich widerspreche dir hier nicht. Es ist wirklich ein gutes Spiel und vor allem, was ich dem Spiel sehr hoch anrechne, es ist intelligente Science-Fiction. Ja, jeder, der Science-Fiction mag, weiß, dass die beste Science-Fiction ist immer intelligente Science-Fiction, aber Videospieler wissen das unter Umständen nicht so genau. Also, ja, Red Strings Club ist ein intelligentes, zum Nachdenken anregendes und sexy Stück Pixel Science Fiction. Das wäre so der, das schreiben sie dann aufs Cover, wenn es mal in Rainer Siegel sagt. Okay. Also auch von mir ein Daumen hoch, gehört auf den Pile of Fame.
Alles klar. Dann wisst ihr Bescheid, könnt ihr bei die Volvo B-Sides spielen. Wir freuen uns auf Reaktionen, eigene Meinung im Forum. Wir gucken rein, versprochen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.
Tschüss. Ciao.